Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 7. August. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Wir lesen aus dem Buch Esra die Kapitel 5 und 6. Störungen bei der Wiederaufnahme des Tempelbaus. Damals traten Haggai, der Prophet, und Zacharja, der Sohn von Iddo, als Propheten auf. Sie ermutigten die Juden in Judäa und Jerusalem im Auftrag des Gottes Israels, der sie zu seinem Eigentum erklärt hatte. Da nahmen Serubbabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, den Tempelbau wieder auf, und die Propheten Gottes standen ihnen zur Seite und unterstützten sie. Bald darauf kamen Tattenai, der Statthalter der Provinz westlich des Euphrats, und Shethar-Bosnai mit ihren Räten zu den Juden und fragten: Wer hat euch die Genehmigung erteilt, diesen Tempel wieder aufzubauen? Außerdem fragten sie: Wie heißen die Männer, die für diesen Bau verantwortlich sind? Aber Gott ließ die Ältesten der Juden nicht im Stich, sondern sorgte dafür, dass man sie ungehindert weiterbauen ließ, bis eine Entscheidung von König Darius eingetroffen war. Hier folgt eine Abschrift des Briefes, der damals an König Darius abging. Er wurde geschrieben von Tattenai, dem Statthalter der Westprovinz, und Shethar-Bosnai und seinen Räten, den königlichen Beamten der Westprovinz. Sie schickten an den König folgenden Bericht. An König Darius: Wir entbieten dir unsere untertänigsten Grüße und Segenswünsche. Wir haben dir zu melden, dass wir im Bezirk von Judäa waren. Wir sahen, dass dort der Tempel des großen Gottes wieder aufgebaut wird. Die Leute verwenden Quadersteine und fügen Lagen von Balken in die Mauern ein. Sie arbeiten sorgfältig und die Arbeit geht unter ihren Händen schnell voran. Wir fragten ihre Ältesten: Wer hat euch die Genehmigung erteilt, diesen Tempel wieder aufzubauen? Wir fragten sie auch nach ihren Namen, um dir eine Liste der Verantwortlichen zusenden zu können. Sie antworteten uns: Wir sind Diener des Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir bauen das Gotteshaus wieder auf, das eine lange Zeit hier gestanden hat. Ein großer König des Volkes Israel hat es erbaut und vollendet. Weil unsere Vorfahren den Gott des Himmels erzürnten, gab er sie in die Gewalt Nebukadnezars, des Königs von Babylon. Der zerstörte dieses Haus und verschleppte das Volk nach Babylonien. Als aber Kyros in Babylon König wurde, gab er schon im ersten Regierungsjahr den Befehl, dieses Gotteshaus wieder aufzubauen. König Kyros ließ auch die goldenen und silbernen Geräte, die Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem mitgenommen und in den Tempel seines Gottes in Babylon gebracht hatte, wieder dort herausholen. Er übergab sie einem Mann namens Sheshbazzar, den er zum Statthalter über Judäa ernannt hatte, und befahl ihm: Nimm diese Geräte, bring sie wieder in den Tempel in Jerusalem und sorge dafür, dass dieses Gotteshaus an seinem alten Platz wieder aufgebaut wird. Sheshbazzar kam daraufhin nach Jerusalem und legte das Fundament des Tempels. Seither wird daran gebaut, aber das Haus ist noch nicht vollendet. So bitten wir nun, dass der König, wenn er es für richtig hält, im königlichen Archiv in Babylon nachforschen lässt, ob tatsächlich ein Befehl von König Kyros erlassen worden ist, dieses Gotteshaus in Jerusalem wieder aufzubauen. Ferner bitten wir den König, uns seine Entscheidung in dieser Sache wissen zu lassen. Der König stellt sich auf die Seite der Juden. König Darius ließ in den Archiven seines Reiches nachforschen. In der königlichen Sommerresidenz Ekbatana in der Provinz Medien fand sich eine Schriftrolle, auf der folgender Erlass verzeichnet war: Geschrieben im ersten Jahr des Königs Kyros. König Kyros befiehlt in Sachen des Tempels zu Jerusalem wie folgt: Das Gotteshaus soll wieder aufgebaut werden, damit dort Opfer dargebracht werden können. Die alten Fundamente sollen wieder verwendet werden. Seine Höhe soll 30 Meter betragen, seine Breite gleichfalls 30 Meter. Auf drei Schichten Quadersteine soll eine Schicht Balken kommen. Die Kosten gehen zu Lasten der Staatskasse. Die goldenen und silbernen Geräte, die Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem mitgenommen und nach Babylon gebracht hat, sollen zurückgegeben werden, damit sie wieder an ihren alten Platz im Haus Gottes kommen. Aufgrund dieses Dokuments ließ der König einen Brief schreiben. An Tattenai, Statthalter der Provinz westlich des Euphrats, Shethar-Bosnai und ihre Räte, die Beamten der Provinz. Haltet euch aus der Sache heraus. Hindert die Juden nicht. Ihr Statthalter und ihre Ältesten sollen das Gotteshaus an der Stelle wieder aufbauen, wo es gestanden hat. Außerdem befehle ich euch, die Ältesten der Juden beim Bau dieses Gotteshauses zu unterstützen. Ich schreibe euch verbindlich vor: Die Kosten sind in voller Höhe aus den königlichen Steuereinnahmen der Westprovinz zu bestreiten. Sie sind pünktlich und ohne Verzug auszubezahlen, damit der Bau nicht wieder ins Stocken gerät. Auch alles, was zum Brandopfer für den Gott des Himmels gebraucht wird, an Stieren, an Schafböcken und Lämmern, dazu Weizen, Salz, Wein und Öl, soll den Priestern von Jerusalem Tag für Tag pünktlich geliefert werden, ohne jede Nachlässigkeit und genau nach ihrer Anforderung. Die Juden sollen dem Gott des Himmels Opfer darbringen, die sein Wohlgefallen finden, und sie sollen dabei für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Abschließend ordne ich an: Wenn jemand obigen Befehl übertritt, soll der tragende Balken aus seinem Haus gerissen und er selbst an den aufgerichteten Balken genagelt werden. Sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt. Der Gott, der jenen Ort zum Wohnsitz seines Namens bestimmt hat, vernichte jeden König und jedes Volk, die versuchen sollten, diesen Befehl zu missachten und das Gotteshaus in Jerusalem zu zerstören. Ich, Darius, habe diesen Befehl gegeben. Er ist wortwörtlich auszuführen. Die Vollendung des Tempelbaus. Von da ab hielten sich Tattenai, der Statthalter der Westprovinz, Schetabosnai und ihre Räte streng an die Befehle des Königs. Die Ältesten der Juden konnten den Bau weiterführen. Sie kamen mit der Arbeit gut voran, weil die Propheten Haggai und Sacharja ihnen im Auftrag Gottes Mut zusprachen. So vollendeten sie den Bau, wie es der Gott Israels und die persischen Könige Kyros, Darius und Artaxerxes angeordnet hatten. Der Tempel wurde vollendet am dritten Tag des Monats Adar im sechsten Regierungsjahr des Königs Darius. Alle Israeliten, die Priester, die Leviten und alle anderen, die aus der Verbannung heimgekehrt waren, feierten die Wiedereinweihung des Tempels mit großer Freude. Zur Tempelweihe opferten sie 100 Stiere, 200 Schafböcke und 400 Lämmer. Außerdem als Sühneopfer für ganz Israel 12 Ziegenböcke, für jeden Stamm einen. Sie ordneten auch wieder den Dienst am Tempel und teilten die Priester in ihre Dienstgruppen und die Leviten in ihre Abteilungen ein, wie es das Gesetz Moses vorschreibt. Das Passafest. Am 14. Tag des ersten Monats feierten die Heimgekehrten das Passafest. Alle Priester und Leviten hatten sich darauf vorbereitet. Sie waren ohne Ausnahme rein. Die Leviten schlachteten die Passalämmer für alle, die aus der Verbannung heimgekehrt waren, auch für ihre Brüder, die Priester und für sich selbst. Nicht nur die heimgekehrten Israeliten aßen das Passamahl, sondern auch alle, die sich von der unreinen Bevölkerung des Landes abgesondert und den Israeliten angeschlossen hatten, um mit ihnen zusammen den Herrn, den Gott Israels, zu verehren. 7 Tage lang feierten sie mit großer Freude das Fest der ungesäuerten Brote. Der Herr selber hatte ihnen diese Freude geschenkt, denn er hatte den König von Assyrien ihnen gegenüber freundlich gestimmt. So hatte der Herr ihnen geholfen, seinen Tempel, das Haus des Gottes Israels, wieder aufzubauen. Aus dem 1. Korintherbrief lesen wir von Kapitel 3 ab Vers 5 bis Vers 23. Alle arbeiten am gleichen Werk. Nun, was ist denn Apollos und was ist Paulus? Gottes Helfer sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns beiden hat von Gott seine besondere Aufgabe bekommen. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt also nicht, wer pflanzt oder wer gießt. Es kommt alles auf Gott an, der es wachsen lässt. Wir beide arbeiten an demselben Werk, der pflanzt und der begießt. Doch wird Gott jeden nach seinem persönlichen Einsatz belohnen. Die Gemeinde als Bau und die Verantwortung der Bauleute. Wir sind also Gottes Mitarbeiter. Ihr aber seid Gottes Ackerland. Oder mit einem anderen Bild: Ihr seid Gottes Bau. Nach dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, habe ich wie ein umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen nun darauf weiter. Aber jeder soll sehen, wie er weiterbaut. Das Fundament ist gelegt, Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Es wird auch nicht verborgen bleiben, was jemand darauf baut, ob Gold, Silber oder wertvolle Steine, ob Holz, Schilf oder Stroh. Am Tag des Gerichts wird sich erweisen, ob es Bestand hat. Dann wird die Feuerprobe gemacht. Das Werk eines jeden wird im Feuer auf seinen Wert geprüft. Wenn das, was ein Mensch gebaut hat, die Probe besteht, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er bestraft. Er selbst wird zwar gerettet, aber so, wie jemand gerade noch aus dem Feuer gerissen wird. Wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, wird dafür von Gott zugrunde gerichtet. Denn der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Es gibt keinen Grund zur Verherrlichung von Menschen. Niemand soll sich etwas vormachen, wenn es welche unter euch gibt, die sich nach den Maßstäben dieser Welt für weise halten, müssten sie erst töricht werden nach diesen Maßstäben, um wirklich weise zu sein. Was die Menschen für Tiefsinn halten, ist in den Augen Gottes Unsinn. In den Heiligen Schriften heißt es, Gott fängt die Klugen im Netz ihrer eigenen Schlauheit. Und es heißt auch, der Herr kennt die Gedanken der Weisen und weiß, wie sinnlos sie sind. Darum soll sich niemand etwas auf einen Menschen einbilden und mit dem von ihm bevorzugten Lehrer prahlen. Euch gehört doch alles, ob es nun Paulus ist oder Apollos oder Petrus. Euch gehört die ganze Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft. Alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Psalm 29. Gottes Größe im Gewitter. Ein Lied Davids. Ehrt den Herrn, ihr Mächtigen im Himmel, ehrt ihn und unterwerft euch seiner Macht. Gebt ihm die Ehre, die ihm allein zusteht. Werft euch nieder vor ihm, wenn er in seiner Heiligkeit erscheint. Die Stimme des Herrn schallt über das Wasser. Der mächtige Gott lässt den Donner grollen. Der Herr thront über den Ozeanen. Voller Gewalt ist seine Stimme. Voll Hoheit dröhnt sie, diese Stimme, die starken Zedern zerschmettert sie, der Herr zerschlägt die Libanon-Zedern. Der Libanon hüpft vor ihm wie ein Kalb, der Hermon springt auf wie ein junger Büffel. Zuckende Flammen sprüht seine Stimme, die Wüste erzittert vor dieser Stimme, der Herr lässt die Wüste vor Kadesch erbeben. Die Hirschkühe kalben aus Angst vor seiner Stimme, die Wälder verlieren ihr Laub vor dieser Stimme. Und in seinem Tempel rufen alle die Seinen, Ehre dem Herrn. Der Herr thront über dem Himmelsozean, er herrscht als König für ewige Zeiten. Der Herr wird seinem Volk Kraft geben, er wird es mit Glück und Frieden beschenken. Aus Sprüche 20, die Verse 26 und 27. Ein weiser König findet die Verbrecher heraus und bestraft sie ohne Erbarmen. Der Lebensgeist ist die Lampe des Herrn, mit ihr durchleuchtet er das Menschenherz und seine Gedanken.